The Pioneer Morning Briefing mit Chelsea Speaker.
Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 17. Juli. Donald Trump hat sich an die Nation gewandt in der Nacht.
Before we begin, I'm proud to report that our country is safer, stronger and far wealthier than it has ever been before. We are doing great.
Angekündigt hatte er die Rede tagelang als really, really big news. So hieß es. Es war eine Rede, die er sehr konzentriert, fast verbissen vom Teleprompter vorgelesen hat. Es war nicht der übliche Show-Trump mit flapsigen Sprüchen und Sticheleien, den man sonst kennt. Worum ging es also? Zum einen, wie immer, um die großen Errungenschaften, die er als sein Werk sieht. Amerika war tot und jetzt ist es wieder heiß.
2 years ago, our country was dead. Now we are the hottest country anywhere in the world.
Aber dann kam er auf einen seiner ewigen Evergreens zu sprechen, die Wahl von 2020. Damals hatte er gegen Joe Biden verloren. Er selbst spricht von einer geklauten Wahl. Beweise konnte er nie erbringen. Auch der Geheimdienst fand keine Hinweise auf Wahlbetrug. Jetzt aber, und das ist neu, hat Trump auf der Webseite des Weißen Hauses neue Geheimdienstdokumente veröffentlicht, die diese Wahl nochmals thematisieren bzw. die Angreifbarkeit des US-Wahlsystems an sich. Die wichtigsten Vorwürfe? China habe 220 Millionen Datensets von Wählern geklaut. Peking habe versucht, die Zwischenwahlen 2018 zu manipulieren und die Präsidentschaftswahlen 2020 ebenfalls.
Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history, resulting in China's illicit acquisition of 220 million US voter files.
Die Geheimdienste und der vermeintliche Deep State hätten Hinweise auf Wahlmanipulation unter den Teppich gekehrt. Trump spricht von berühmten Namen, aber nennen tut er keine.
The second set of documents we are releasing reveals that members of the Deep State, very, very famous group of people, many cases, in our intelligence agency work to actively suppress and downplay information about the extent of China's sinister election meddling, covering it up from both the president and the American people like nobody thought was possible.
Die US-Wahlmaschinen, wo man als Bürger seine Stimme abgibt, seien manipulierbar.
Tonight we're publishing a series of previously classified US intelligence community assessments and other reports proving that our government has long known these machines are extremely exposed to attack.
Das sind alles Dinge, die man unbedingt untersuchen muss. Und ich würde mich auch als Amerikanerin freuen, wenn die USA ein modernes Wahlsystem haben. Eines, das sicher ist vor Hacks aus China, Iran und Russland. Klar wollen sich andere Mächte einmischen, wenn in den USA gewählt wird. Um das zu wissen, braucht man kein Geheimagent zu sein. Aber trotzdem muss man sagen, der Zeitpunkt dieser Rede ist auffällig. Es läuft aktuell nicht gut für Trump. Ja, die Inflation ist gesunken, das ist eine gute Nachricht für ihn. Aber der Krieg gegen die Mullahs in der Straße von Hormuz entwickelt sich immer mehr zum Desaster für ihn. Er streifte das Thema nur am Rande mit dem Hinweis, man sei dabei zu gewinnen und schon bald gebe es Ergebnisse.
We are likewise winning big in Iran and you will see the fruits of that labor very, very shortly.
Das aber glaubt dem Präsidenten keiner mehr und das weiß er auch. Man könnte den Verdacht anstellen, dass vor den Zwischenwahlen zum Congress in wenigen Wochen Donald Trump mit seiner Rede nochmal eine Nebelkerze geworfen hat. Dead-Cat-Strategie nennt man das im Politbetrieb. Man wirft eine tote Katze auf den Tisch, also ein lautes Thema, das ablenkt von all dem, was nicht gut läuft. Auch Trumps plötzlicher Appell, es sollten alle versöhnt und vereint gegen die Bedrohung der Wahlmanipulation vorgehen, über die beiden Parteien und politischen Gräben hinweg, das klingt ausgerechnet aus dem Mund von Donald Trump schon recht bemüht.
Secure elections should be a partisan, really. We should be together. Democrats, Republicans, Independents, everybody. And it should not be a partisan issue. It should cause to unite us, not to divide us.
Man kann sagen, nach dieser Rede aus der Nacht, natürlich muss allen Hinweisen auf ausländische Einflussnahme bei Wahlen nachgegangen werden. Das ist doch selbstverständlich. Das unterschreibt sicherlich auch jeder in der Demokratischen Partei. Aber dass Donald Trump damit ausgerechnet jetzt um die Ecke kommt, muss skeptisch machen. Medien und Öffentlichkeit können gerne mit einem Auge auf anfällige Wahlmaschinen schauen, aber mit dem anderen Auge weiterhin auf die Straße von Hormuz und die Umfragewerte des Präsidenten. In Washington ist der Zeitpunkt einer Enthüllung oft die eigentliche Enthüllung.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ingrid Hengster ist eine der wichtigsten Bankerinnen hierzulande. Sie leitet das Deutschlandgeschäft der britischen Großbank Barclays. Mit Gabor Steingart spricht sie über KI, Deutschland und den Brexit.
In der Wirtschaft denke ich schon, dass man das sehr bedauert.
Ben Hodges, ehemaliger Oberbefehlshaber der US-Armee in Europa, klärt uns auf, warum die Bundeswehr mehr Frauen braucht. Und wir haben eine neue Hörempfehlung aus dem Pioneer-Kosmos für Sie. Die Pioneer 2 lag in dieser Woche im Herzen der deutschen Bankenwelt. In Frankfurt am Main fand unsere Finance Week statt. In Zeiten, wo immer mehr Menschen ihre Altersvorsorge selbst in die Hand nehmen und am Kapitalmarkt aktiv werden, braucht es guten, unabhängigen Finanzjournalismus. Das ist Teil unserer Mission. Gabor Steingart hat auf dem Schiff Ingrid Hengster begrüßt. Sie ist CEO von Barclays Deutschland und Global Chairman Investment Banking bei der britischen Großbank. Hengster ist gebürtige Österreicherin. Sie kommt aus Linz. Gabor hat mit ihr über die Bankenwelt und Deutschland gesprochen. Los geht's!
Schönen guten Morgen, Ingrid Hengster.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Seit 300 Jahren gibt's Barclays, seit 100 Jahren in Deutschland. Was genau macht eine britisch-amerikanische Bank in Deutschland? Man hat das Gefühl, hier sind schon so viele Banken.
In der Tat, wir sind über 100 Jahre hier in Deutschland. Wir verstehen uns vor allem als globale Bank, die Kunden aus Deutschland international begleiten und beraten kann, die sicherstellt, dass deutsche Kunden wiederum Investitionsmöglichkeiten in den USA und in anderen Märkten vorfinden. Wenn ich von Kunden spreche, sind das die ganz klassischen globalen Großkunden.
Die Sie mitbringen, die aus dem Ausland hierher kommen.
Die wir in Deutschland schon betreuen, die eigentlich den DAX, wie Sie sich ihn vorstellen können, das ist unsere Kundschaft und auch große Mittelständler, darüber hinaus Finanzinvestoren und auch Finanzinstitutionen. Und wir beraten sie bei Akquisitionen in unterschiedlichen Märkten, bei Finanzierungen, bei Kapitalmarkttransaktionen, überall dort, wo man diesen globalen Blick auf die Investitionstätigkeit braucht. Und da kommt Barclays ins Spiel.
Aber das global verstehe ich gar nicht. Ich dachte, Großbritannien hat sich mit dem Brexit aus der Welt zurückgezogen, ist sich selbst genug. Hat das dieses Brexit-Ansehen, das war ja natürlich nicht Ihre Idee, ist schon klar, hat sich das negativ ausgewirkt auf das Image, auf das Branding, aber auch auf die Geschäftsmöglichkeiten?
Brexit war sicher nicht hilfreich, aber Gott sei Dank kann man heute sagen, diese Phase liegt hinter uns. Es gibt einen regen Austausch zwischen UK und Deutschland. Und Sie haben es vielleicht verfolgt, letztes Jahr gab es ja die Kensington-Verträge, die genau auf solche Dinge eingehen sollen und sicherstellen sollen, dass es mehr Zusammenarbeit gibt im Defense-Bereich, im Energiebereich, bei der Bildung, beim Austausch von Studenten. Und da bin ich sehr froh drüber, weil ich denke, es ist unbedingt erforderlich, dass eine enge Verflechtung zwischen UK und Europa stattfindet. Und wir sehen uns ja nicht nur als globale Bank, sondern auch als starke europäische Bank.
Und denken Sie, dass die Briten wieder zurückkommen? Sie selbst sind Österreicherin, die jetzt in Deutschland für eine britisch-amerikanische Bank arbeitet. Denken Sie, dass die Briten denken, dass es vielleicht eine gute Idee wäre?
Ich
Das ist eine ganz schwere Frage, die ich ja selber auch manchmal stelle, wenn ich in Großbritannien bin. Und da bekomme ich ganz gemischte Antworten. Mhm. Und eigentlich die häufigste Antwort, die ich bekomme, ist, wichtig ist, dass wir uns wieder annähern und dass man sich darüber freut, dass ein ganz anderer Austausch wie noch vor einigen Jahren wieder stattfindet. Und alles andere liegt in der Zukunft.
Aber war doch ein Granatenfehler, oder?
In der Wirtschaft denke ich schon, dass man das sehr bedauert.
Und Sie sind ja doppelt geschlagen. Einerseits dieser Brexit und dann haben Sie noch, also Ihre Vorgänger, die Bank Lehman Brothers in New York übernommen. Eine Bank, die eine Weltfinanzkrise ausgelöst hat. Und warum? Ja nicht wegen Seriosität, sondern wegen auch Zockerallüren, die da im Handelsrum gespielt haben und dann auch einen Spielfilm genährt haben. Margin Call heißt der Film, wer ihn gucken möchte. Also wie wirkt sich das eigentlich aus?
Es ist ein ganz interessantes Thema. Die Akquisition von Lehman hat ja 2007, 2008 stattgefunden. Ich muss präzisieren, es war Lehman USA. Mhm. Lehman Europa und Lehman Asien sind ja in andere Wege gegangen. Und
aber das Zentrum des Hurricanes war ja USA. Sie haben genau den Ort des Verbrechens.
Ja, und das war für uns wirklich ein strategischer Wendepunkt, denn es hat uns die Möglichkeit gegeben, im Investmentbanking in USA in ganz andere Größen vorzudringen. Und es hat uns ganz anderen Zugang zu Kunden gegeben. Ganz egal, ob jetzt Corporate-Kunden oder Finanzinvestoren, Banken, Versicherungen. Darüber hinaus auch Zugang zu Talenten. Wir sind aktiv entlang der gesamten klassischen Produktpalette einer Investmentbank, das ganze Fixed Income, festverzinsliche Geschäft, Equity Capital Markets, alles, was mit Finanzierung zu tun hat und alles, was mit Handel und Brokerage im weiteren Sinn zu tun hat, das ist wirklich in viel größeren Dimensionen dadurch möglich gewesen. Und wir haben auch ein Gebäude übernommen, in dem wir heute noch sind.
Kann sich sowas wiederholen eigentlich, dass eine einzige Bank, die noch dazu viele gar nicht gekannt haben, so systemrelevant geworden ist, dass von dort aus das ganze Kartenhaus zusammenbricht?
Die Bankenindustrie ist heute ganz anders aufgestellt, ganz anders abgesichert und ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen.
Nun kommen ja die Gefahren manchmal in anderer Zeit aus ganz anderer Ecke. Künstliche Intelligenz. Mich würde interessieren, ob Sie, nicht wie Sie die künstliche Intelligenz bei Barclays einsetzen, da gehe ich davon aus, das werden Sie tun, so schnell wie möglich, aber das Kreditbuch, also Ihre Kundenbeziehungen zu überprüfen, ob die überhaupt überlebensfähig sind im KI-Zeitalter. Was sind die Ausreichungen, die Sie letztlich immer mit Kundengeld gemacht haben, die Kredite? Wie sicher sind die eigentlich geschützt vor einer solchen Revolution?
Sie haben es angesprochen, für uns selber ist das natürlich auch ein ganz wichtiges Thema in unterschiedlichen Facetten. Sei es jetzt in der Compliance, im New York Customer oder im ganzen Handel oder auch direkt in den Bereichen, in denen wir das Erleben des Kunden besser machen können und ihm neue Instrumente zur Verfügung stellen. Was wir machen, und ich glaube, es machen alle Banken, dass wir uns sehr früh damit beschäftigt haben, wie wirkt künstliche Intelligenz auf einzelne Portfolien? Wer hat ein Problem? Wer kann vielleicht ersetzt werden durch andere Aktivitäten? Aber was ich feststelle...
Und wer kann dann die Kredite entwerten und ihr Kreditbuch ins Feuer stellen?
Und wir schauen uns das ganz genau an und ich glaube, der ganze Markt schaut sich das genau an. Aber wo ich eigentlich meinen Optimismus daraus ziehe, sind zwei Aspekte. Erstens, wenn ich jetzt nur mal den Ausschnitt hernehme, eine Zahl, wenn ich mir den deutschen Mittelstand anschaue, zeigt unterschiedliche Research, dass über 50% sich mittlerweile mit dem Thema beschäftigen. Und wenn ich mich damit beschäftige, werde ich auch schon besser und lerne mich zu adaptieren und mich darauf vorzubereiten. Also das finde ich wahnsinnig hilfreich und das hat mich eigentlich positiv überrascht. Und das Zweite ist auch, wir reden so viel darüber. Mhm. Wir sind global so vernetzt, dass wir genau sehen, wie einzelne Branchen davon beeinträchtigt werden. Es gibt dann zwar manchmal jetzt auch wirklich über Nacht schnelle Marktreaktionen, denn auf einmal steht eine besondere Branche in der Kritik und dann schaut man sich diese Branche genau an. Und natürlich kann heute noch keiner sagen, was letztendlich künstliche Intelligenz alles mit uns machen wird und wo wir das wiederfinden. Aber die Beschäftigung ist so intensiv, dass ich da ziemlich zuversichtlich bin, dass wir einen guten Überblick haben.
Okay, das ist ja die Risikoseite der KI. Dann gibt es die Chancenseite, der Markt. Die globalen Finanzmärkte sind im Moment ja eher auf der Chancenseite. Werden die Chancen der KI übertrieben? Sind die Marktbewertungen der großartigen Sieben, wie sie sich selber nennen, sind die zu hoch?
Das ist auch eine Frage, die oft gestellt wird und diskutiert wird. Ich glaube, so richtig abschätzen kann man das erst dann im Rückblick.
Aber was ist Ihre
Aber
Meinung
meine
dazu?
Persönliche Meinung dazu ist, dass wir natürlich einen enormen Bedarf sehen an künstliche Intelligenz in unterschiedlichen Branchen. Und es sind ja nicht nur die glorreichen sieben, sondern alles, was damit zusammenhängt, Datencenter, Elektrizitätsversorgung, alle umliegenden Industrien profitieren ja auch davon. Und das macht ja nicht Stopp. Die nächste Welle der industriellen Einsetzung von künstlicher Intelligenz kommt ja erst. Also auch da werden wir Wachstum sehen, sodass ich glaube, dass der Markt vielleicht da schon den richtigen Fokus hat und die richtige Perspektive. Ob die letzten 5 Prozentpunkte in irgendeinem Index jetzt übertrieben sind, das ist jetzt wieder eine andere Frage. Aber die Richtung, glaube ich, stimmt schon.
Wie schauen Sie auf Deutschland? Sie sind ja hier auch mit dem Mittelstand im Geschäft. Sie sind auch mit den großen internationalen Konzernen, auch dem DAX, aber auch den Ausländern im Geschäft. Was tut sich hier in Deutschland? Stagnation weiterhin oder sehen Sie was, was ich noch nicht sehe?
Also ich bin ja seit über 30 Jahren in Deutschland und sehr eng mit dem Markt wirklich verwurzelt und beobachte es sehr genau.
Sie sind Teil des Marktes,
ich bin ein Teil des Marktes, ja. Und was ich schon sehe, ist, dass wir in den letzten Monaten, vielleicht seit dem Ankündigen der beiden großen Investitionspakete für das ganze Thema Rüstung und für die Infrastruktur, verstärkt das Interesse internationaler Investoren sehen. Ich werde dann oft gefragt, ja, warum sind die dann noch nicht in der Gänze da?
Warum also, sind sie denn nicht da?
Weil, glaube ich, sehr viele Investoren sich gedacht haben, ich komme einfach hierher und dann finde ich die konkreten Projekte. Aber dass die Projekte vorbereitet werden müssen, dass ich die Projekte so gestalten muss, dass ich einen Investor relativ einfach entscheiden kann, was für eine Rendite habe ich, was ist mein Risikoprofil. Ich glaube, daran wird jetzt stark gearbeitet. Aber das Interesse ist da. Wenn Sie anschauen, wie viele internationale Private Equity Häuser zuletzt in Deutschland zugekauft haben, denken Sie an die großen Transaktionen der letzten Wochen, Everlands, ContiTech, um nur zwei bekannte zu nennen, da ist ganz klar großes Private Equity Geld im Spiel.
Der deutsche Mittelstand, der ein Nachfolgeproblem hat, wird ein Stück weit auch ins Ausland verkauft.
Korrekt, aber oft entstehen dadurch auch bessere Dinge.
Fissmann.
Weil man da dadurch eine größere Einheit schaffen kann, die in unterschiedlichen Märkten aktiv sind. Also das finde ich sehr positiv. Und wenn man dann vielleicht mal kurz einen Blick auf das Thema Startups, Scale-Ups, Technologie in Deutschland legt und anschaut, wie viele Unternehmen, junge Unternehmen hier mittlerweile agieren, die Milliardenbewertungen haben, dann ist das schon eindrucksvoll und es ist sehr vieles davon in den letzten 3 bis 5 Jahren entstanden.
Das heißt, Ihr Deutschlandgefühl in Punkten, 100 Punkte ist 100 Punkte. Wo sind Sie? Wo sehen Sie das Land, Ihr Gefühl?
Ja, 100 Punkte ist natürlich wirklich...
100 Punkte ist Hochkonjunktur, ist Boom, ist 3,5% Wachstum. Alle sind happy, da sind wir nicht.
Nein, da sind wir nicht, aber ich würde uns auf 60 bis 65.
Na immerhin, Frau Hengster, ich bedanke mich für Ihre Einschätzung.
Dankeschön.
Auf der Pioneer 2 in Frankfurt war in dieser Woche auch hochrangiger militärischer Besuch. Generalleutnant AD Ben Hodges ist ehemaliger Oberbefehlshaber der US-Armee in Europa. Er kommt aus Florida, lebt aber schon lange in Frankfurt am Main. Mit ihm habe ich gesprochen über Krieg und Frieden, über die Ukraine und auch über das schwierige Verhältnis zwischen den USA und Deutschland, seit Donald Trump an der Macht ist. Das ganze Gespräch hören Pioneers schon jetzt auf unserer Seite. Einen Auszug gibt es jetzt und hier.
In fact, the most important asset that any army has, or navy, or air force, are the women and men in uniform. That's so much more important than the equipment. If you have quality.
Ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie die deutsche Bundeswehr wieder attraktiver werden könnte. Denn die deutsche Armee hat weiterhin Personalmangel. Er sagt, die Bundeswehr wolle wachsen, mache da aber keinen guten Job.
I say this to my German friends. As an outsider, I don't think the Bundeswehr does a good job of attracting women.
Sie müsse vor allem für Frauen attraktiver werden.
It's not only women, right?
Well, I'm coming to that.
Yeah.
What I'm saying is that the U.S. Army, 20% of the U.S. Army are female.
Yeah.
20%, one in five.
Hodges sagt, dass in den USA schon 20% aller Armeemitglieder Frauen sind. Das habe man vor allem deswegen gemacht, weil erstens es nicht genügend Männer gab, die in die Army wollten. Und der zweite Punkt ist, dass die Frauen vieles besser machen als Männer.
But the fact is, in modern warfare, the things that are required, you know, being able to carry a huge weight.
In moderner Kriegsführung komme es nicht darauf an, dass man schwere Lasten tragen kann. Weibliche Soldatinnen fahren U-Boote, fliegen Helikopter. Das braucht die deutsche Bundeswehr auch noch viel mehr.
Submarine, U-Boot, to helicopters, to jets, infantry, tank, and so on. So Bundeswehr could do more to make it attractive for women, saying, I'd like to do that.
Das ganze Gespräch mit Ben Hodges hören Sie auf thepioneer.de im englischen Original. Hier spricht ein Mann, der gebürtiger Amerikaner, aber zugleich ein Wahleuropäer und Weltbürger ist und der an eines fest glaubt, an die Partnerschaft zwischen den Ländern.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das wissen alle, die unseren Pioneer-Podcast Frontrunners hören. Das ist das 5-Uhr-Update von den globalen Kapitalmärkten. Gabor Steingart hat einen Stimmzwilling trainiert, der führt durch den Podcast. Die Redaktion dahinter übernehmen echte Menschen unter der Leitung unserer Kollegin Josie Müller. Der Podcast ist frei verfügbar, den gibt es auf Spotify, Apple Podcast und natürlich bei uns in der App. Hier eine Hörprobe aus der aktuellen Folge.
The Pioneer Frontrunners. Das 5 AM Finanzmarkt-Update von Gabor Steingart.
In den heutigen Handelstag geht es nach Verlusten bei den großen Indizes, aber auch bei Gold und Bitcoin. Wer am Abend grüne Zahlen sehen wollte, die nicht nahe der Nulllinie tanzten, dem blieb nur der Blick auf das Angstbarometer VIX, auf die Ölpreise oder auf den Hang Seng in China. Größter Verlierer in den USA war der Nasdaq mit einem Minus von rund 1,5%. Die Zweifel am KI-Rausch sind wieder größer geworden. So meldete der Halbleitergigant TSMC zwar einen gewaltigen Gewinnsprung von 77% auf über 19 Milliarden Euro, aber zugleich wurden massiv höhere Ausgaben angekündigt. Den heutigen Handel hat der Hang Seng mit einem Plus begonnen. Japan und Südkorea hingegen sind im Minus gestartet. Und auch für die US-Börsen deuten die Futures am frühen Morgen nicht auf große Sprünge in den grünen Bereichen.
Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, folgen Sie uns doch auf Apple Podcasts oder Spotify. Sie finden uns unter Pioneer Frontrunners. Und eine 5-Sterne-Bewertung dauert nur einen Moment, hilft uns aber enorm, neue Hörer zu erreichen. Vielen Dank dafür.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass das englische Sprichwort tatsächlich stimmt, one man's trash is another man's treasure. Also grob übersetzt, des einen Müll ist des anderen Schatz. Hier ist die Rede von einem Griff, einem 3,75 Millionen Dollar teuren Griff. Für die einen ist es einfach nur ein Stück Metall. Für andere ist es das Lichtschwert von Luke Skywalker. Star Wars ist ja nicht einfach nur eine Filmreihe. Es ist seit fast 50 Jahren Kult. Kaum ein anderes Stück Popkultur wird so gesammelt, so zitiert und so verehrt. Von der Kinoleinwand bis ins Kinderzimmer. Der Regisseur und Macher dahinter, George Lucas, hat sich damit auf ewig ein Kinodenkmal gesetzt. Und Fans wissen deswegen sofort, worum es hier geht. Mit genau diesem Lichtschwert hat Mark Hamill als Luke Skywalker in Das Imperium schlägt zurück gegen Darth Vader gekämpft. Bis der Bösewicht ihm die rechte Hand abschlägt.
There is no escape. Don't make me destroy you.
Passend dazu also bekommt der Käufer nicht nur den Griff, sondern auch die prothetische Hand, die bei den Dreharbeiten verwendet wurde. Eine Sache fehlt allerdings, ausgerechnet beim Lichtschwert, das Licht. Der berühmte Laserstrahl wurde nämlich erst später am Computer eingefügt. Versteigert wurde also streng genommen ein Metallgriff und eine Handprothese. Und zwar für umgerechnet rund 3,3 Millionen Euro. Für viele ist das kaum nachvollziehbar. Für Star Wars-Fans dagegen ein unbezahlbares Stück Filmgeschichte. und vermutlich das teuerste Ersatzteil der Galaxis. Ich wünsche Ihnen jetzt einen großartigen Start in diesen neuen Tag heute. Ich bin Chelsea Speaker und morgen hören Sie hier meine Kollegin Alev Doğan mit der Morning Briefing Weekend Edition und am Sonntag the one and only Jörg Thadeus mit dem Wort zum Sonntag. Same time, same place.